Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung mit Servicecharakter, habe ich mir heute überlegt, weil vielleicht lernen wir heute gemeinsam das kleine Einmaleins des Kämpfens und des Lebens. Meine heutige Gästin ist 27 und so ziemlich, ich glaube, so ziemlich die schlauste Frau, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe. Sie heißt Chiara Francesca Battaglia, wie man am Namen unschwer erkennt, gebürtige Hannoveranerin, zugeschaltet aus Köln und queere Katholikin und wunderschön, was sich akustisch leider nicht so transportiert vielleicht. Hallo Chiara.
Dankeschön, Mann, das ist ja eine tolle Anmoderation.
Ja, wir hatten letztens so einen Workshop und ich habe überlegt, wie baue ich dir eine Rampe? Ich habe gedacht, ich versuche mal so einen Flirty-Einstieg.
Ja, dankeschön.
Aber das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wenn ich jetzt so mit der Tür ins Haus falle bei dir, oder? Also für dich darüber zu reden, dass du auch auf Frauen stehst?
Also für mich in meinem Alltag ist das schon selbstverständlich, aber ich arbeite für die Kirche und ich bin Theologin. In den Kreisen ist das natürlich nicht ganz so selbstverständlich, aber ich würde schon sagen, dass ich auch ein bisschen Spaß dran habe, manchmal in diesen Sphären auch mal mit der Tür eben ins Haus zu fallen und das dann schon mal zu sagen und zu schauen, wie dann so die Reaktionen sind.
Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht, wie geht denn das? Also du warst auf einer katholischen Privatschule, du hast Theologie studiert und arbeitest jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, als Integrationsbeauftragte im Erzbistum Köln. Ist das alles nicht ein Widerspruch in sich? Also queer und katholisch? Wie geht denn das?
Eigentlich ist es ein Widerspruch, beziehungsweise, wie man an meiner Person sieht, auch eigentlich nicht. Also das katholische Lehramt negiert ja die gleichgeschlechtlichen Handlungen und sagt, dass es Sünde ist. Daher ist es schon ein Widerspruch, dann trotzdem loyal der Kirche gegenüber zu sein. Ich bin aber eben in diesem System aufgewachsen. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, ich war nur auf katholischen Schulen. Ich hatte eine super tolle gemeinschaftliche Gemeinde in Hannover und habe dann irgendwann so im Unterricht gemerkt, als ich mich mehr mit Wissenschaft und Theologie auseinandergesetzt habe, okay, da sind ja so ein paar Sachen, die eigentlich nicht zu meinen Idealen passen. Also die Frauen sind nicht gleichberechtigt, Homosexualität ist Sünde und wollte mir das dann aber trotzdem nicht wegnehmen lassen und habe dann gesagt, okay, vielleicht kann man auch von innen ein bisschen was bewegen und vielleicht ist ja das Zusammenleben dieser beiden Lebensrealitäten doch irgendwie möglich.
Aber du hättest auch sagen können, ihr könnt mich alle mal. Aber du hast mal zu mir gesagt, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen, dass du eigentlich ja nur Theologie studiert hast, um dich von der Kirche quasi zu emanzipieren und um die Kirche besser kritisieren zu können. Also du kannst ja quasi das System jetzt von unten unterwandern, was ich wahnsinnig stark finde, dachte ich. Und du siehst es aber eher so ein bisschen als masochistisch an heute. Warum denn?
Ja, heute schon. Also letztendlich dachte ich so nach dem Abi, ja, ich bin so ein kleines Schäfchen. Mir gibt irgendwie der Glaube ganz viel. Und ich finde auch die Wissenschaft total spannend. Aber wie kann ich denn wirklich was bewegen? Und dann dachte ich, okay, studiere ich das? Damals wollte ich auch noch ins Lehramt gehen, also Lehrerin werden. Dann nehme ich noch Deutsch dazu, Sprache und Literatur hat mich auch immer interessiert. Und dann studiere ich das mal und bearbeite genau die Themen, die mich interessieren und bewegen. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe Seminararbeiten geschrieben zur feministischen Theologie und alles Mögliche. Dennoch merkst du natürlich, wenn du dich viel damit beschäftigst, dass die Hierarchien ja auch so starr sind. Also, dass selbst wenn du dich vielleicht an eine wissenschaftliche Position ranarbeitest, auch publizierst und in der Wissenschaft auch anerkannt bist, heißt das noch lange nicht, dass du in der Realität dann auch was an den starren Strukturen ändern, die auch verhindern, dass sich was verändert. Und die lehramtlichen Meinungen stehen ja auch relativ sakral und fest im Boden, wie man ja auch an der vorgestern war das die Entscheidung, dass ein Segen für homosexuelle Paare eben immer noch nicht mit dem Lehramt vereinbar ist. Deshalb sehe ich schon, es ist relativ masochistisch von mir, weil ich ja doch nicht so viel verändern kann. Das ist einfach Fakt. Wir können nur gemeinsam was verändern und man sieht es gerade, es steigen viele aus der Kirche aus, es treten viele aus und das ist auf jeden Fall was man machen kann, um rauszukommen, um ein Signal zu senden. Denn wenn eine einzelne Person kämpft, die selber betroffen ist, das kann nichts verändern. Man muss schon gemeinsam was verändern.
Aber jetzt antwortest du so total gefasst und voll sachlich und so. Und ich weiß noch, als wir gestern telefoniert haben und du hast gesagt, da kam diese Nachricht, dass der Segen für homosexuelle Paare, dass es nach wie vor nicht geht. Und da hast du erstmal eine halbe Stunde geheult. Also was macht das denn mit dir als Mensch?
Ja, als Mensch trifft mich das ungemein. Also Und mich trifft das, obwohl ich das ja alles schon wusste, obwohl ich mich ja schon jahrelang damit befasse und trotzdem jede Meldung, die irgendwie sagt, du bist nicht gleich wie alle anderen, du hast nicht die gleichen Rechte und deine Existenz ist eine Sünde, ja, also ist es ja einfach, das hört sich total banal an, aber es ist einfach so, trifft mich immer wieder und macht mich traurig und ich weine und ich fühle mich nicht mehr zugehörig und Diskriminierung ist Gewalt und das ist immer wieder Gewalt, die uns homosexuellen und queeren Menschen angetan wird. Jede Nachricht, jede Meldung aus Rom ist immer wieder Gewalt.
Und gestern, als wir auch kurz telefoniert haben, da warst du auch so total im Hagel, im Park spazieren und hast mir dann ganz aufgeregt erzählt, dass du aber eben auf Arbeit trotzdem jetzt gerade gestern dein Coming-out hattest vor deinem Vorgesetzten. Wie kam es dazu?
Ja, für viele ist jetzt die Nachricht der Segnung, aber auch der Missbrauchsskandal, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und bei mir ist es auch so, ich will mich nicht mehr verstecken. Ich bewege mich ja schon in einem Umfeld, was für mich persönlich ziemlich schwierig ist, weil ich mich ja ständig positionieren muss. Und ich habe dann gedacht, ich bin jetzt einfach transparent und gucke dann eben, was passiert. Da ich nicht in Partnerschaft bin oder nicht in Ehe lebe, kann ich sowieso nicht gekündigt werden.
Aber sonst, wenn du jetzt eine Frau heiraten würdest?
Ja, doch.
Ist ein Kündigungsgrund.
Weil ich dann nicht mehr loyal der Kirche gegenüber bin. So war das auch, als ich mich eigentlich dazu entschieden hatte, Lehrerin zu werden, war mir das gar nicht bewusst, dass wenn ich eine Frau heirate, was vielleicht irgendwann passieren wird, dass ich dann nicht mehr katholische Religion unterrichten darf, weil ich der Kirche nicht loyal gegenüber bin. Aber man muss auch zur Ehrenrettung meiner Vorgesetzten sagen, ich bin in einem Team, was sehr offen und sehr tolerant ist. Und so sind auch viele in der Kirche. Aber wir haben eben nicht die Macht, sehr viel zu verändern. Das ist eben das Problem.
Aber wer denn, wenn nicht die Schäfchen?
Ja, das mag man denken, aber das System ist halt so hierarchisch, dass alles vom Vatikan ausgeht. Ich sehe das auch so ein bisschen wie du. Natürlich gibt es Menschen in Leitungspositionen oder Menschen, die Teams leiten in kirchlichen Strukturen. Es zeigen sich gerade super viele Menschen extrem betroffen und ich frage mich, warum erst jetzt, warum seid ihr denn betroffen? Und könnt ihr vielleicht auch mal aus eurer Betroffenheit rauskommen und euch überlegen, ja, was können wir denn machen, anstatt über Rom und über die Kardinäle zu schimpfen, so wie ich das jetzt gerade betrachte. Das ist auch so ein bisschen so eine falsche Toleranz und eine falsche Offenheit, wenn dann auf der anderen Seite nichts dagegen getan wird.
Das ist ja auch ein total schmaler Grat für dich. Also einerseits bist du finanziell abhängig von der katholischen Kirche als Arbeitgeber. Andererseits kannst du ja nicht vollumfänglich, also zumindest im Jobumfeld, nicht authentisch sein. Was macht das mit dir? Ich würde es nicht aushalten. Ich würde sagen, nein, ich mache jetzt was anderes.
Also ich muss sagen, meine Arbeit macht mir Spaß. Ich arbeite in der Geflüchtetenarbeit. Ich vernetze ehrenamtliche Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, mit hauptamtlichen Menschen. Ich mache viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich kann mir kreative Veranstaltungen ausdenken, wo ich dann eben auch meine Schwerpunkte setze. Also man muss sagen, der Inhalt meiner Tätigkeit hat erstmal nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun. Und es ist ja auch so, dass ich merke, ich kann irgendwie was Gutes machen. Ich kann gewisse Strukturen verändern und Geflüchteten coole Projekte anbieten oder so. Und auf der anderen Seite sage ich einfach mal ganz ehrlich, ich bin müde und ich weiß nicht, wie lange ich das auch noch aushalten kann. Das ist ganz klar.
Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen überschrieben mit der Schlagzeile Kämpfen und Leben. Dazu werden wir später auch noch kommen. Du bist ja nicht nur Löwin vom Sternzeichen her, du bist eben eine Kämpferin an vielen Fronten. Und du hast auch schon gesagt, als studierte Germanistin auch an der Sprachfront unterwegs. Und da sprechen wir gleich über die Macht der Sprache und wie ich immer Angst habe, mich bei dir sprachlich in die Nesseln zu setzen.
Ist das so?
Ja.
Nein.
Sie hören Plus Eins und zu Gast ist meine Freundin Chiara. Kennengelernt haben wir uns über einen Podcast-Workshop, einem Förderprogramm für queere Inhalte. Und ich habe da über Interviewführung doziert. Ja, also ich konnte was Schlaues sagen und habe mich wahnsinnig angestrengt, immer zu gendern in meinem Vortrag. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, Chiara, wie als Teilnehmerin?
Nee, gar nicht. Nee, mir ist nur deine große Expertise aufgefallen.
Oh. Nee, ich muss mich immer darauf konzentrieren, dass ich wirklich auch alle anspreche. Und bei dir habe ich immer das Gefühl, das ist so einfach in Fleisch und Blut drin.
Nee, also das war auch ein Lernprozess, dass ich gendere und ich mache immer noch Fehler im Gendern. Manchmal fällt mir das überhaupt gar nicht auf, dass ich nicht gender. Also das ist bei mir auch noch überhaupt gar nicht in Fleisch und Blut. Ich achte immer mal wieder drauf und manchmal missfällt es mir, mal so, mal so.
Ich finde, bei dir kommt es immer total normal rüber, wenn du sagst ZuschauerInnen oder weiß ich, ZuhörerInnen.
Ja, wahrscheinlich fällt dir das dann auf, aber wenn ich dann mal nicht gender, dann fällt dir das auch nicht auf, weil das auch so normal im Sprachgebrauch ist.
Und das ist ja genau das Ding, was ist denn normal und was ist okay und wie spricht man wo? Du hast ja eben Germanistik studiert und hast deinen eigenen Podcast, der sich mit Sprache auseinandersetzt, Machtworte heißt der.
Genau.
Und in deiner ersten Folge ging es zum Beispiel um Pussys und Pipi-Männer und die Wichtigkeit von Sprache beim Sex. Also dein Motto ist ja, Sprache prägt unser Denken. Inwiefern denn?
Naja, Sprache prägt unser Denken in den Wörtern, die wir benutzen. Wörter bringen immer Assoziationen mit. Also du kannst ein Wort sagen und dann hast du direkt ein Bild im Kopf. Und so prägen sich auch bestimmte Bilder durch die Wörter, die wir immer wieder in unserer Sprache verwenden oder durch bestimmte Narrative, die immer wieder in der Sprache transportiert werden.
Sag mal ein Beispiel.
Und so entstehen. Ich denke mal an die muslimische Frau, ganz plakativ. Die meisten werden sich wahrscheinlich eine Frau mit Kopftuch vorstellen, die in einem eher prekären Job arbeitet. Und das sind so die Narrative, die leider in unserer Gesellschaft vorherrschend sind. Oder es gibt auch so ein Gedankenexperiment. Sag mir das Erste, an was du denkst, wenn ich dir das Wort Afrika sage.
Soll ich das jetzt machen?
Ja, wenn du willst.
Dann denke ich an Elefanten. Oh Gott.
Ja, ja. So ist es. Mhm. Ja, leider schon. Mhm. Die meisten sagen eben Elefanten, Safari oder auch Armut. Und Afrika ist ein Kontinent mit ganz vielen Ländern. Und das zeigt eben auch, dass bestimmte Geschichten gar nicht erzählt werden. Und dass, wenn immer wieder die gleiche Geschichte erzählt wird, das ist wie, wenn man auf Gras läuft und immer wieder ein Weg läuft. Irgendwann ist das Gras dann platt. Und so entstehen dann auch diese Gedankengänge im Kopf und deshalb prägt Sprache unser Denken.
Und deshalb finde ich dich so wahnsinnig schlau, weil du das so einfach erklären kannst. Aber ich unterstelle jetzt mal, dass empathische, gebildete Menschen mit ihrer Wortwahl auch nicht diskriminieren wollen, sondern dass es unterbewusst passiert. Und ich versuche dann immer zum Beispiel drüber zu lachen, wenn ich jetzt, also um beim Gendern zu bleiben, ich lache darüber, wenn im Kaufvertrag für meine Wohnung, wenn ich da ständig als Käufer angesprochen werde und nicht als Käuferin.
Ja.
Also eben ist es ja oft unterbewusst. Also bitte hilf mir weiter, wie sprechen wir denn richtig über andere oder besser, wie sprechen wir richtig miteinander?
Ja, naja, erstmal ist es wichtig zuzuhören. Also wenn man über andere sprechen möchte oder sprechen muss, ist es vielleicht erstmal hilfreich, sich zu informieren, wie bezeichnen sich andere denn überhaupt selbst? Wie zum Beispiel jetzt die Debatte, die WDR-Debatte, die letzte Instanz gezeigt hat. Mhm. Da wurde gar nicht so sehr darauf geachtet, okay, wie wollen Sinti und Roma sich selber bezeichnen, sondern es wurde von einer privilegierten Position gesprochen und gesagt, nee, wir können das aber so bezeichnen und wir können so sprechen. Das ist kein Problem. Und deshalb würde ich immer darauf achten, wie möchten bestimmte Menschen bezeichnet werden und das dann eben auch im eigenen Sprachgebrauch zeigen und öffentlich machen und umsetzen.
Wann hast du dich denn das letzte Mal so sprachlich in die Nesseln gesetzt, wo du dich ja so viel mit Sprache auseinandersetzt und eben gegen Diskriminierung vorgehst?
Ich kann, also das letzte Mal war bestimmt gar nicht so lange her, aber ich kann mich an einmal vor so einem halben Jahr erinnern. Da war ich in einem Workshop und da war eine nicht-binäre Person dabei. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich mit einer nicht-binären Person in Kontakt gekommen bin. Und diese Person wollte ihren Namen als Pronomen benutzen. Mhm. Und da habe ich öfter mal die Person als sie angesprochen, weil die Person sehr weiblich gelesen aussieht, also so lange Haare, so wie man man sich halt so eine Frau
da ist wieder das Gras vorstellt. Platt getrampelt, ne? Das haben wir
genau,
zu oft gedacht.
Da ist es bei mir eben auch platt getrampelt, ja. Und ich mache eben auch Fehler. Mhm. Und das ist auch so mein Anspruch in meinem Podcast, dass ich auch Fehler mache. Mhm. Ich habe zwar Germanistik studiert und ich bin Diversity-Trainerin und alles Mögliche, alles, was man sich so ganz aufgeklärt in den Lebenslauf schreiben kann. Aber letztendlich bin ich ja auch in einem System groß geworden, was diskriminierend ist teilweise oder in Schubladen denkt. Und da erstmal rauszukommen, das ist eine Haltungssache. Und ich denke, wenn man eine gute Haltung hat und das versucht, dann ist das schon der erste Weg. Man muss sich nicht immer entschuldigen für jede Kleinigkeit, die vielleicht problematisch sein könnte, sondern eben sich auf den Weg zu machen und schauen, wo kann ich was an meiner Sprache ändern. Mhm. Und da habe ich mich eben in die Nesseln gesetzt, indem ich sie misgendert habe, die Person misgendert habe und habe mich dann auch noch entschuldigt. Und das habe ich dann auch gelernt, das war auch nicht richtig, weil ich der Person dann quasi aufgezwungen habe, meine Entschuldigung anzunehmen. Mhm. Aber letztendlich sollte man einfach das korrigieren und so stehen lassen.
Also als hätte man sich gerade versprochen.
Genau, ja. Genau. Ja.
Lass uns mal so ein bisschen rumträumen. Also wenn wir irgendwann alle diskriminierungsfrei sprechen könnten, kann ja passieren, dass es klappt, wenn wir lange dran arbeiten. Bedeutet das ja nicht, dass wir nicht mehr diskriminieren, oder?
Ja, genau das ist es. Eben Sprache ist ein wichtiger Teil, aber er transportiert eben auch nur eine Haltung. Und er transportiert, also Sprache zeigt ja auch, was für Strukturen in der Gesellschaft da sind. Sprache kann ganz schnell aufzeigen, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Begriff bildungsfern oder sozial schwach anzeige. Bildungsfern heißt, dass Menschen fernab von Bildung sind. Also das ist ein aktiver Part. Menschen sind fern von Bildung, halten sich vielleicht fern. Aber was eigentlich benannt werden müsste, ist die Chancenungleichheit, das System, was vielleicht dahinter steckt, oder Armutsmigration, als sei der Ursprung von sogenannte Armutsmigration, Armut. Das ist es aber nicht, sondern die Struktur dahinter, Ausbeutung. Mhm. Man könnte sagen Ausbeutungsmigration. Und so ist es, wenn man vielleicht anfängt, durch Sprache Dinge zu benennen, dann können Strukturen angekurbelt werden, aber die diskriminierenden Strukturen, die müssen auch separat, wie soll man sagen, bearbeitet werden oder verändert werden, weil durch Sprache ist auch nicht alles möglich.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wir mit unserer Sprache andere verletzen. Wie ist es denn bei dir selbst, wenn Leute mit dir sprechen? Also du hast ja sizilianische Wurzeln, deine Eltern sind 1990 nach Deutschland gekommen, du selbst bist in Hannover geboren. Welche Macht zum Beispiel hat das Wort Migration für dich? Was bedeutet dieses Wort für dich?
Also Migration, da denke ich direkt an Migrationshintergrund. Ich sage sehr gerne Migrationsgeschichte, weil es einfach zu mir gehört und weil die Geschichte zu mir gehört. Aber mein Bruder zum Beispiel, der will gar keinen Begriff dafür haben. Mhm. Der möchte einfach, sage ich mal, Mensch sein und möchte nicht darauf reduziert werden oder nicht gelabelt werden mit einem Begriff, der vielleicht mit der Geschichte seiner Eltern oder seiner eigenen Geschichte zu tun hat. So ist es bei mir eher so ein Begriff, der vielleicht meinen Hintergrund erklärt, aber bei ihm ist es was, was ihn begrenzt in seiner Sprache. Und er wird auch zum Beispiel gerne gefragt, wo er herkommt, aber mir ist das persönlich in Gesprächen, die zum ersten oder zweiten Mal stattfinden, eher unangenehm, weil es mich so als anders markiert.
Weil Hannover einfach langweilig ist, sag's doch.
Nein, Hannover ist ganz toll und hat einen ganz tollen Bahnhof.
Super. Und eine Messe. Wir alle arbeiten tagtäglich mit Sprache, weil wir sprechen und wir schreiben. Ich mache das sogar beruflich, aber trotzdem gibt es so viele Wörter, die ich nicht kenne oder erst dank Chiara kennengelernt habe. Zum Beispiel letztens, als wir im Tiergarten, da warst du in Berlin, als wir spazieren waren, hast du Oversharing gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Was ist das und in welchem Zusammenhang benutzt du das?
Also ich habe das manchmal, wenn ich in Gesprächen unsicher bin oder nicht weiß, was ich sagen soll, dass ich dann so ein bisschen zu viel von mir privat erzähle und am nächsten Tag denke ich mir, oh mein Gott, was hast du damals da erzählt für private Sachen? Da sage ich dann, ich habe ein bisschen overgeshared.
Ah, okay. Weil ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt im Urban Dictionary, die schreiben, Oversharing ist die Bereitstellung von mehr persönlichen Informationen als unbedingt erforderlich. In der Regel, wenn sich zwei oder mehr Personen unterhalten und Details des Sexuallebens in die Diskussion einfließen oder wenn übermäßig grobe und ekelhafte Details enthalten sind, wird auch manchmal in Bezug auf laute Handynutzung verwendet. Ich finde, alles in allem klingt sehr nach Übergriffigkeit, was ja zwischenmenschlich schwierig ist. Also ist die Frage, was tun?
Plus eins. Die Antwort.
Heute mit Julia Hamann, Soziologin und Freundschaftsforscherin. Hallo Julia.
Moin.
Die heutige Frage lautet, ich habe mir lange überlegt, weil ich das auch im Freundeskreis und auch bei mir selbst öfter beobachte, dieses Problem, was mache ich, wenn Freunde und Freundinnen Oversharing betreiben? Also wenn uns jemand mehr mitteilt, als wir wissen wollen.
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, was macht man da eigentlich und habe erstmal überlegt, dass ich, glaube ich, differenzieren würde zwischen einem qualitativen Oversharing und das wäre, dass ich erfahre Details aus deinem Sexualleben, die mich nicht interessieren, und einem quantitativen Oversharing. Also da wird einfach irgendwas total breit getreten und ganz, ganz, ganz viel drüber erzählt. Und meiner Wahrnehmung nach wäre es, glaube ich, leichter, ein qualitatives Oversharing zu kommentieren und zu sagen, du, aus dem und dem Grund möchte ich gar nicht so ganz genau wissen, wie deine sexuellen Praktiken konkret aussehen. Oder es gibt ja auch so Situationen, da stehen wir als Freundinnen und Freunde zwischen zwei Personen, weil wir beispielsweise in einer ein Paar kennen und mit beiden befreundet sind, mit beiden TeilnehmerInnen des Paares. Und dann wird über eine Person was erzählt und denkst, ich komme in so einen Loyalitätskonflikt. Ne? Das ist, glaube ich, relativ leicht tatsächlich zu kommunizieren. Aber so ein quantitatives Oversharing ist meines Erachtens wirklich schwierig rückzumelden.
Mir fällt also da gerade so ein Beispiel ein, weil mein Vater zum Beispiel am Telefon mir lang und breit erzählt, was er alles eingekauft hat, was er alles im Fernsehen geguckt hat, was er alles gegoogelt hat. Und da komme ich auch nicht dazwischen. Meinst du sowas?
Ja, genau. Und ich glaube, also ich kenne das aus dem elterlichen Kontakt auch. Und da ist das immer so, also da kann ich das ganz gut, glaube ich, verarbeiten sozusagen oder sagen, das gehört eben zu unserer Kommunikationsstruktur dazu. Aber manchmal ist es ja auch wirklich lästig und anstrengend und nervig. Und dann ist es, glaube ich, aber relativ schwierig zu sagen, du... Erzähl das doch einfach jemand anderem.
Aber jetzt mal ganz egal, ob quantitativ oder qualitativ, ab wann ist Oversharing denn Oversharing? Weil es ist ja auch total subjektiv. Weiß ich doch nicht, ob ich anderen nerve mit meinen Geschichten oder so.
Ja, das ist wirklich total subjektiv. Und das ist ja nicht nur subjektiv, sondern vielleicht tatsächlich auch tagesformabhängig. Und ich glaube, einerseits gibt es sowas, was Chiara ja eben beschrieben hat, dass man eben so overshared, weil man so aufgeregt ist oder weil Stille ist auf einmal und das kann man ja vielleicht auch einfach verzeihen, ja, das ist jetzt so, verstehe ich ja auch, ich verstehe die andere Person in der Situation und da, wo es einen wirklich anstrengt, da ist es, glaube ich, aber notwendig, selbst Rückmeldung zu geben, also als die Person, die überzogen wird mit Informationen.
Aber was meinst du, Julia, was dahinter steckt, hinter diesem Phänomen, nenne ich es jetzt mal Oversharing? Weil für mich klingt es auf der einen Seite sehr nach Offenheit eigentlich, wenn jemand viel mitteilt, auf der anderen Seite nach, also beim Gegenüber vielleicht, nach Desinteresse oder auch Überforderung.
Naja, ich glaube auch, dass es hat halt ein hoher Grad von Offenheit. Das heißt ja aber nicht, dass die andere Person desinteressiert ist, sondern dass sie vielleicht diese Offenheit als nicht angemessen empfindet. Also es gibt ja auch Situationen, da erzählt mir jemand ganz, ganz viel und ich denke, ey, ich kenne dich überhaupt nicht gut genug. Warum erzählst du mir jetzt das? Ich möchte das, ne? Ist das nicht irgendwie zu intim? Und da wäre ja meine Rückmeldung, das ist mir zu intim, sollte ich das irgendwie geschickt hinbekommen. Auch eine, ich sehe unsere Freundschaft nicht da, wo du sie siehst. Also da gebe ich ja auch eine Rückmeldung über die Beziehung selbst. Und ich glaube, gleichzeitig sollte man das auch nicht zu ernst nehmen, wenn man selbst die Rückmeldung bekommt, das ist mir jetzt zu doll, oder selbst die Rückmeldung gibt, weil es wirklich meines Erachtens tagesformabhängig ist auch.
Aber das würde ich mich zum Beispiel schon gar nicht trauen, so eine einfache Rückmeldung, das ist mir jetzt zu intim. Chiara, wie wäre das bei dir, wenn ich dich jetzt voll labe mit irgendeiner Geschichte? oder irgendjemand anders?
Ich glaube, ich würde einfach ganz subtil das Thema wechseln und auf diese Art und Weise reagieren. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie entlastend, wenn ich weiß, oder wenn du wüsstest, ich reagiere schon, wenn es zu viel ist. Dann kann man einfach ganz frei von der Leber weg erzählen und dann kann man sich darauf verlassen, dass, wenn es zu viel wird, dass man dann auch was gesagt bekommt. Das kann ja auch ganz schön sein.
Also Julia, nochmal als Fazit. Wie kann ich es mitteilen, dass mich das stört oder so, ohne die Person, die ja emotional was mitzuteilen hat, zu sehr vor den Kopf zu stoßen?
Also ich glaube, der Tipp von Chiara ist ganz gut. Thema wechseln oder sagen, ach, mein Taxi wartet, ich muss los. Man kann aber ja auch als vielleicht, das geht nicht so sehr als die Person, die zuhört, sondern als die spricht, wenn man Angst hat, das zu betreiben, auch mal zwischendurch fragen, ist jetzt ein bisschen viel, oder auch zu kommentieren, ist jetzt ein bisschen ausführlich, was ich hier erzähle. Und dann hat das Gegenüber immer die Chance zu sagen, ja, da stimme ich zu, und dann kann man sich anpassen.
Hauptsache, ich merke das dann beim nächsten Mal. Also die Frage war, was ist los, wenn uns unser Gegenüber mehr mitteilt, als wir wissen wollen? Was tun wir, wie reagieren wir und was steckt dahinter? Und die Antwort kam von Freundschaftsforscherin und Soziologin Julia Hamann. Vielen Dank, Julia.
Sehr gerne.
Plus eins. Ängste.
Ich heiße Sophie, bin 20 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Köln und ich studiere momentan im dritten Jahr in England. Politik, Wirtschaft und Philosophie. Ich habe Angst, nicht genug Zeit für die Menschen zu haben, die mir wichtig sind. Ich möchte möglichst immer alles ausprobieren und überall dabei sein, denn eine Sache, was das Studienleben in England wirklich ausmacht, ist die Vielzahl an Clubs und Vereinen, also von der Harry Potter zur Avocado zur Sudoku Society, gibt es da wirklich alles. Die letzten Monate sahen natürlich ganz anders aus, aber davor hatte ich oft das Gefühl, nur von einer Verpflichtung zur nächsten zu rasen, ohne eine Minute Stillstand. Das waren alles schöne Verpflichtungen, aber ließ mir nicht genug Zeit für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, wie gute Freunde zu treffen, den Kontakt zur Familie zu halten. Ja, und das auch noch unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, ich werde versuchen, öfter Nein zu sagen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen und mir Zeit beiseite zu legen, die ich eben dann dafür verwenden kann, öfter zu Hause anzurufen oder mich im Café mit meiner besten Freundin dort zu treffen. Ja.
Ich habe vorhin, als ich meine Gästin Chiara vorgestellt habe, was vom kleinen Einmaleins des Kämpfens und Lebens gesagt, weil wir da privat auch gerade viel drüber gesprochen haben, besonders was das Berufliche angeht, also eben auch über Beruf und Berufung, weil du engagierst dich ja total für andere. Du hast 4 Jahre in einer Geflüchtetenunterkunft ehrenamtlich Nachhilfe gegeben, Tanzkurse hast du gemacht und arbeitest eben auch als Diversity-Trainerin. Und dann noch dein Machtworte-Podcast. Das ganze Leben dreht sich quasi bei dir, jetzt aus meiner Warte, aus meiner Sicht betrachtet, um Gerechtigkeit. Was treibt dich denn an, Chiara?
Naja, ich denke, wir sind ganz schön glücklich, dass wir auf dieser Welt leben können und haben aber auch gleichzeitig eine Verantwortung für unsere Mitmenschen und für diese Welt. Und deshalb finde ich es eigentlich für mich nur logisch, dass ich aus meinen Privilegien heraus handle und was verändern kann und schaue, wie ich das in meinem Kleinen, aber auch im Großen machen kann. Mhm. Also für mich ist das irgendwie so ganz natürlich.
Du hast aber letztens zu mir gesagt, als wir in der Küche von deinem Bruder saßen und du mir Nudeln gekocht hast und ich nur dabei saß und zugeguckt habe, du würdest gerne mehr leben und weniger kämpfen. Ja. Was meinst du damit?
Ja, natürlich ist Individualität auch ein Privileg. Also natürlich kämpfe ich auch aus eigenen Diskriminierungen heraus, weil ich selber irgendwann gemerkt habe, Frauen sind nicht gleichberechtigt. Die Ehe für alle war noch in weiter Ferne, als ich mich geoutet habe. Oder dass ich immer wieder gefragt werde, wo kommst du her? Und meine Freunde das eben auch gefragt werden. Und da ist es auch irgendwie auch keine andere Wahl zu kämpfen. Also einerseits ist es Verantwortung übernehmen, aber es ist auch irgendwie Verantwortung für mich übernehmen. Und da merke ich manchmal, dass dieses keine andere Wahl haben mich natürlich auch einschränkt und beschränkt, weil ich mich natürlich auch dann tagtäglich mit auch negativen Sachen auseinandersetzen muss und möchte natürlich auch, es ist ja auch meine Entscheidung, aber ich hätte auch gern manchmal so Tage, wo ich nur Dinge tue und mich mit Dingen beschäftige, die nichts mit Kämpfen zu tun haben, sodass ich dann wieder ein bisschen Energie habe, weil meistens sind die Leute, die kämpfen, diejenigen, die selber betroffen sind von Diskriminierung.
Und weißt du was? Da kam ich mir so richtig blöd vor in dem Moment, weil ich so dachte, boah, du bist so eine Kämpferin und ich bin so ein Happy Camper, irgendwie nie diskriminiert oder so einfach, ich bin einfach so glücklich aufgewachsen und weiß ich nicht, vielleicht ist mir zu wenig Schlechtes widerfahren, deswegen lebe ich irgendwie so mein Leben so vor mich hin, bin total happy und du musst für uns alle oder für alle anderen mitkämpfen.
Naja, also jeder hat die Entscheidung, was zu machen oder nicht zu machen und jeder hat auch das Recht, ein Happy Camper zu sein. Ich finde, du hast vollstes Verständnis und das Recht, ein Happy Camper zu sein. Und,
ja, aber ich tapse so, weißt du, mit nackten Füßen übers klebedeckte Feld, ja, und du machst die Drecksarbeit sozusagen.
Naja, aber vielleicht kannst du ja auch im Kleinen so ein bisschen was verändern oder durch bestimmte Themen. Also alleine, dass du mir hier zum Beispiel die Möglichkeit gibst, über diese Dinge zu reden, ist das ja auch schon was. Also es muss ja nicht immer der große Aktivismus sein, der irgendwie ganz vorne voransteht, sondern eben auch einfach eine Haltung zu haben, Menschen einzuschließen, nicht auszuschließen, auf seine Sprache zu achten, solche Sachen. Es muss nicht immer der große Aktivismus sein.
Und trotzdem oder gerade deswegen hast du ja auch gesagt, du bist trotzdem manchmal müde. Und gerade während deines Studiums hast du dir ja auch oft die Frage nach Zukunft gestellt. Nur mal theoretisch. Also du hast Germanistik studiert und könntest Deutschlehrerin werden. Mit deinem Theologiestudium könntest du auch Religionslehrerin werden. Jetzt kommt so eine Vorstellungsgesprächsfrage. Weißt du, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also erstmal kann ich mit meinem Theologiestudium leider keine Religionslehrerin werden, weil ich vielleicht ja noch ganz groß in weiß eine wunderschöne Frau heiraten werde.
Im Dom und in Köln.
Das leider nicht. Dann würde mir die Lehrerlaubnis für das Fach entzogen werden. Das heißt, wenn ich wirklich in die Lehramtrichtung gehen möchte, dann müsste ich noch ein zweites Fach machen. In 5 Jahren, also ich muss sagen, dass mir mein Podcast extrem viel Spaß macht, dass es mir Spaß macht, über meine Themen zu sprechen, dass es mir auch weiterhin Spaß macht, mich für Dinge einzusetzen. Und kennst du, wer war das denn nochmal, in die Fragen hineinleben? Rilke, glaube ich, war das.
Und dann, in einem Brief, glaube ich, hat er das geschrieben, ne? Dass man dann, ja, wenn man in die Fragen hineinlebt, dass die Antworten von ganz alleine kommen.
Ja, also wenn man in die Fragen hineinlebt, dann lebt man vielleicht irgendwann auch in die Antworten hinein. Und das würde ich vielleicht so stehen lassen, weil ich gerade merke, dass sich bei mir so ganz viel entwickelt, wenn ich ein bisschen loslasse. Und ich glaube, mein Ding ist es auch, ganz viele Sachen gleichzeitig zu machen. Und dann wird man in 5 Jahren vielleicht ernten, was jetzt gerade so gesät wird.
Okay, dann lass uns das so machen. In 5 Jahren kommst du wieder zu +1 und dann gucken wir, was aus uns geworden ist.
Okay, sehr gern.
Ja, warum diese Sendung +1 heißt, ist es eigentlich ganz einfach, weil es immer eine Bereicherung ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und was ich heute von dir gelernt habe mal wieder, Chiara, ist, glaube ich, so ein bisschen, so nach dem Motto, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, wenn nicht die Herausforderung?
Ja, das hast du schön gesagt. Das habe ich jetzt aber auch von dir gelernt, indem du mich gespiegelt hast.
Ach so, aber da wärst du doch alleine auch drauf gekommen, weil dein Leben ist ja eigentlich eine Herausforderung und wenn da keine ist, dann suchst du dir eine, oder?
Ja, ist eine Chance, kann man vielleicht eher sagen als Herausforderung.
Und was nimmst du mit jetzt heute von +1? Könnte ich dir sonst noch irgendwie was geben? Kann ich dir noch irgendwie durch die Leitung nach Köln einen Kräutertee rüberreichen?
Sehr gerne. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich finde, je öfter man so seine eigene Geschichte erzählt, desto klarer wird sie einem auch. Und vielleicht verändert sich sie auch, indem ich sie dann immer wieder erzähle und merke, ach, dieser Aspekt war mir eigentlich neu, der ist mir gerade erst eingefallen. Und das nehme ich so mit, dass man öfter vielleicht mal in den Austausch treten sollte und über seine persönlichen Sachen quatschen sollte.
Und wenn ich dich immer so ausfrage und oder overshare oder versuche, dich zu coachen, wie du auch manchmal zu mir gesagt hast, jetzt coachst du mich wieder, wie kriegen wir das noch hin?
Ach, dann sage ich dir schon Bescheid, wie Julia gesagt hat.
Haben wir jetzt ja gelernt, ne?
Genau.
Gut. So, und das ist jetzt eigentlich so der Punkt, wo aus plus eins wieder minus eins wird, Chiara. Wir müssen uns verabschieden.
Schade.
Die Leitung wird gekappt, aber wir sind natürlich trotzdem verbunden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute mein plus eins warst.
Ich danke dir, danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Tja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Lebensherausforderungen möchten, dann lernen Sie doch in unserem anderen Plus Eins Podcast einfach noch Alexa kennen.
Die kann ja sticke Augen im Befolkmann.
Ich weiß, dass es viele Leute ärgern wird. Aber ich glaube nicht, dass ein 15-Jähriger und noch nicht mal eine 18-Jährige mit Sicherheit wissen kann, ob so eine Behandlung die richtige Entscheidung für das ganze Leben ist. Deshalb fände ich es nachvollziehbar, wenn die Entscheidung erst gefällt wird, wenn das Gehirn in einem Alter zwischen 22 und 25 voll ausgereift ist. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber ich finde, wir sollten eine Diskussion darüber führen, um keinen Schaden anzurichten.
Långt vi måste tänka för att inte göra skada, liksom.
Und nächste Woche begrüßt Sie hier der famose Utz-Träger. Ich bin Sonja Koppitz. Tschüss.